Hey, ich möchte euch alle begrüßen. Es freut mich, dass ihr da seid und hier daheim. Für uns ist es ein Test, immer um neu. Jedes Mal um eine neue Situation, Corona. Claudia hat eine super Idee gehabt. Ich sehe dich hier, danke vielmals, wir sind zusammengekommen. Und ich sehe, was machen wir jetzt? Jetzt ist um neu das Zertifikat. Fangen wir jetzt wirklich das Kiel an, hier sind die Geimpften, da die Nicht-Geimpften. Oder da gibt es einen Gottesdienst für die und er für die. Und Claudia sagt, nein, wir haben das Konzept, das ist auf der Homepage, wir können zusammen Gottesdienst feiern und wir machen keinen Unterschied, dafür haben wir eine Maske an. Für uns ist es so wichtig, haben wir auch gesagt, auch in meiner Unternehmung, wir müssen Sachen testen im Leben. Und wir haben nicht gewusst, kommen jetzt alle Leute im zweiten Gottesdienst, kommen Leute im ersten Gottesdienst. Und für uns ist das wichtig und ich habe mich gefreut, auch wenn nur 3 oder 2 da wären, zusammen zum Beten heute. Wir müssen herausfinden im Leben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das, denke ich, ist ganz etwas Wichtiges. Und dann habe ich komplett einen anderen Zugang. Ich sage auch im Geschäft, wenn du Werbung machst, du musst einmal testen. Wie geht das? Und ich habe mich entschieden, ich habe mein Leben hergegeben als junger Mann. Mit 21 habe ich mich bekehrt und gesagt, Jesus, mein Leben gehört dir und Chile. Und wir werden an der Tür gehen. Ich sehe den hier in der ersten Reihe. Gell? Wir sind uns einig, wir werden das Evangelium bringen in die Welt raus, wo immer wir Projekte haben, unsere Missionare. Und wir werden weitergehen und Gott kommt zum Ziel. Und darum feiern wir heute Busse und Dank, Busse und Betttag. Der Staat hat uns gebeten, bitte machen den staatlichen Tag, wo wir betet für unser Land. Das wollen wir machen heute Morgen. Und wir haben sie zugeteilt, Gero und Hänli, das eingeteilt, vom Nehemia, und das passt perfekt. Wir möchten im ersten Teil aus dem Nehemia Kapitel 8 ein paar Sachen nehmen. Wir waren 3-mal jetzt im Nehemia drin und ich finde, das passt super zu diesem Tag. Ich weiß nicht, ob ihr gestern die Zeitung gelesen habt, ist es euch aufgefallen? Gestern ist bei Watson gibt es ja jede Woche vom Hugo Stamm sein Freikirchen-Bashing. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Er hat einfach ein Thema: Jeder, der glaubt, ist ein Depp. So, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, das ist so jede Woche, oder? Und ich liebe es nicht, die Leserbrief-Kommentare zu lesen. Und gestern hatte mal der Leo Bickerter, dass er so richtig ist dran gekommen. Und auch wenn du unter anderen Kommentaren liest, ist das Bickerli ist ja noch einer der netteren Kommentare gewesen. Wie kann man so blöd sein, an Gott glauben, an Offenbarung glauben? Und ich habe so den Bericht gelesen und für mich denkt, aber liebe Leute, was, wenn die Bibel vielleicht gleich stimmt? Du merkst so, die sind alle blöd, was ein Leo Bicker, ein Bickerli. Aber was, wenn er recht hat? Was, wenn es wirklich einen Gott gibt? Was, wenn es wirklich gut ist, dass der Staat einmal sieht, betet um Einheit? Und dann einmal meine Tochter, Malea, bin ich mal mit in die Stadt reingefahren und gesagt, Malé, ich muss dir mal etwas sagen, du bist jetzt im Gymi. Bist du dir bewusst, dass ich in der Gesellschaft einer von den ganz Blöden bin? Von den Superdeppen? Von den Fundamentalen, von den Spinnern, die an Gott glaubt? Malé, verstehst du das? Wir sprechen sie an in diesen Texten, weil ich das Wort Gottes glaube. Das ist meine Tochter. Ich bin einer von denen, die glauben, dass Gott lebt. Und sie sagt, ich bin stolz auf dich. Ich checke das. Und ich will nichts anderes. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und das ist das, was ich hier sehe. Das ist die grosse Frage, wie ist das passiert? Wenn wir in das 8. Kapitel hineingehen, so im Nehemia Kapitel 8, die, was wir nachher lesen, vielleicht daheim, sehen wir einen Nehemia. Und hier wird eine zweite Person eingeführt. Wir haben über einen Aufbau, wir haben über Keller und Handwerk, wo der Hänel darüber geredet. Und jetzt ist hier die Stadtmauer gemacht. Der Nehemia ist im jüdischen Verständnis der einzige im Alten Testament, der ein Buch hat, das kein Prophet ist. Er gilt ausschließlich als politischer Herrscher. Habe ich noch spannend gefunden. Ausschließlich als Politiker, der die Stadt gebaut hat, die Kultur hat gegeben, das Land hat aufgebaut, die Stadt um hat besiedeln. Und er hat einen zweiten gehabt, der Esra. Und hier wird im Nehemia-Buch der Esra eingeführt. Und wenn ihr das Buch Esra lest, merkt ihr, dass er eigentlich die Geschichte im Esra oben geschrieben ist, die hier näher zusammenfließt und im Esra rum weitergeht. Und der Esra, Asaria, war ein Sohn von einem Hohepriester. Sein Vater, Da steht in 2. Könige 25, wird beschrieben, wie sein Vater von Nebukadnezar ist umgebracht wurde. Er ist ebenfalls von Israel als junger Bub ins Exil gekommen. Und die Juden sagen, der Esra war ein Schreiber. Von ihm lehnt man die Schreiber ab, die Tora-Schreiber. Er war ein grosser Schreiber. Er war ein Heiliger. Und sie sagen, es ist einer der grössten Anführer. Bei uns, das habe ich spannend gefunden, Nehemia ist eher der Gross. Esra, ist weniger bekannt. Wenn ich euch fragen würde, was hat der Esra gemacht? Esra ist nicht so bekannt. Bin ich so umgekehrt. Und sie sagen, die zwei erscheinen hier zusammen. Esra und Nehemia sind zusammen da. Sie sind miteinander. Wir lesen im Kapitel 8, wie sie gemeinsam sind aufgestanden. Der politische Führer, der geistliche Führer. Sie sagen, Jerusalem ist für die Juden der heilige Begriff und Zion der Umgangssprache. Bei uns wäre es umgekehrt, oder? Manchmal haben wir auch Worship-Lieder, Berg, Zion, den Begriff kennt ihr. Für uns wäre es eben das heilige Wort. Wie ist es umgekehrt? Sie sagen, Esra heisst Hilf, der Name. Esra ist heilig, Jerusalem, Wiederherstellung. Nehemia ist Zion. Und Nehemia heisst Trost, der Name. Also Trost und Hilfe sind hier diesen beiden Personen zusammengekommen. Sie waren in der Gefangenschaft, die die Geschichte nicht so kennen, in Babylon, später in Persien. Und der Esra ist einer von denen, der zurückgekehrt ist. Das Volk Israel ist für 70 Jahre vertrieben worden, ist dann zurückgekommen. Der Esra ist der, der den Tempel hat gebaut hat. Der Esra, wir lesen das aus dem Esra-Buch, also das ist gerade, gehört wirklich zusammen. Esra 7 ist beschrieben, wie der König Artaxerxes sieht, ich habe den Auftrag, geh zurück. Setz Richter ein und du hast einen Job. Lehr Tora den Menschen. Lehr sie denen. Also ein persischer König, ein iranischer König im Exil sieht Esra, geh zurück. Und ich gebe dir Auftrag, es ist eine Gunst bekommen von Gott, lehr sie das Wort von Gott. Setz Richter ein, die das Wort Gottes umsetzen. Und das merken wir, das würde auch wir in unserer Tradition sagen, das hat der Esra gemacht. Er ist zurückgegangen, er hat Richter eingesetzt, er hat den Tempel umgebaut. Und es heisst, er hat immer um das Wort von Gott gelesen, gelehrt. Die Juden sagen, er hat Schulen gegründet. Er hat sein Leben investiert, selber zu lehren und andere zu lehren. Selber mehr zu lehren und seine Kinder zu lehren. Selber zu lehren und die nächste Generation. Bereitet die nächste Generation auf das Wort von Gott vor. Der Nehemia, vielleicht noch etwas Lustiges in diesem Kapitel 8, das ist ein bisschen länger für das Ganze vorzulesen, heisst, am zweiten Tag haben sie Leute zusammengenommen, und zwar sagen die Juden, von da kommt der Begriff Knesset. Das ist das Parlament. Also jeder, der das der sicher schon gelesen hat, NZZ, Knesset, das sind 120 Abgeordnete, die gehen von Nehemia zurück. Wo das erste Mal die 120 hat zusammengerufen, die Versammlung, es ist eigentlich Versammlung, und gesagt, was machen wir? Was wollen wir machen? Er war ein Weinminister beim König, das haben wir, Gero und Händel sind längstens auf das eingegangen. Und sie sagen, der Nehemia, das sehen wir in diesem 8. Kapitel, hat etwas Spannendes gemacht. Er hat Kultur geschaffen. Nehemia hat Kultur gemacht. Und er hat etwas Spezielles gemacht in diesem Kapitel 8, Nehemia 8. Er hat das Lobhüttenfest wieder eingeführt, zusammen mit dem Esra. Und das ist ganz spannend, oder vielleicht müssen wir es anders sagen, Gott hat das Fest um eingeführt. Vielleicht stimmt es eben nicht, er hat es eingeführt, Gott hat es auf eine Art um eingeführt. Jetzt merken wir, der Esra hat andere Themas gehabt. Der Esra hat nach dem Kapitel 10 gegen die Vermischung gekämpft. Also er hat sich eingesetzt und gesagt, wir sind schon vermischt worden. Und ihr wisst, Kulturen, wenn sich die vermischen, das ist immer etwas Lustiges. Gang auf Griechenland und isst da griechischen Salat. Er ist 10-mal besser als hier. Du einem griechischen Gast einen griechischen Salat machen. Du kannst es probieren, so gut wie du willst. Irgendwie sind die anderen Tomaten. Es schmeckt anders. Koch jemandem. Es gibt einfach die Kultur, die irgendwo prägt. Und so sind sie überall verteilt. Sie gemeint, sie die babylonische Kultur, die persische Kultur. Und der Esra ist zurück und sagt, nein, wir sind das Volk von Gott. Wir haben eine himmlische Kultur. Und so haben sie die irdische und die himmlische Kultur zusammengebracht. Er hat sich eingesetzt, dass man die Mischehen hat aufgelöst. Das hat heute keine Bedeutung mehr. Er war ein geistlicher Führer, ein Verwalter, ein Schreiber. In jüdischem Verständnis hat er das Alte Testament abgeschlossen. Also, das sind ein paar Hintergrundinfos. Bringen manchmal nicht viel. Für mich sind sie wahnsinnig spannend, weil es Sinn macht. Viel kaufen damit kannst du nicht, außer dass du dich mit der Bibel beschäftigst. Er hat das Gesetz geliebt, das Wort Gottes geliebt. Und ich habe in diesem Sinne ein bisschen eine Not. Ich habe einen Markt, die besten Studenten, die es gibt, jedes Jahr. Und ich merke, Bibelkenntnis wird immer schlechter. Ich bin heute Morgen hergefahren, es hat mich tief berührt, um 7:30 und sehe auf dem Lerchenfeld, heute Abend ist ein Bless Town, sie waren das Zelt am Aufstellen. Ich habe den Gero gesehen, junge Leute, in den richtigen Regenmänteln, wie man sie früher hatte, und sie waren das Zelt am Aufstellen für eine junge Generation, das Wort weitergegeben, denkt, leck, bei diesem Regen. Vielleicht am 7. sind die auf dem Bitz gestanden, eine ganze Horde war draußen, im Aufstellen. Und wir kämpfen irgendwie, dass das Wort von Gott um in unser Leben kommt. Ich merke, es nimmt ab. Ich bin fast überzeugt, wenn ich herstehe und bläst und sage, sagen wir den Unterschied zwischen Sodom und Gomorra. Sind das ein Ehepaar oder zwei Städte? 50% der Jungen wüssten es nicht mehr. Die Bibelkenntnis nimmt ab und ab und ab und ab. Es wird immer weniger. Und ich erlebe ein Phänomen, dass ich mich bei 20 Jahren, wenn ich mit ihnen 20 für Jesus entschieden habe, gesagt, mein Leben soll dir gehören, Gott. Es soll dem Wort Gottes gehören. Ich will das hergeben, mein Leben für dich. Und ich merke, in den letzten 4-5 Jahren muss ich mich für Themas verteidigen, wo ich nie hätte gedacht, dass ich für das noch best würde. Versteht ihr das? Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das Thema Ehe für alle, ich mich plötzlich auf einer Anklagebank gesehen, weil ich sage, ich sehe im Wort von Gottes einfach andere Werte. Das hat nicht mal etwas mit Liebe zu tun. Das hätte ich nie gedacht. Nie. Nie. Ich merke, dass wir heute, wenn wir die Bibel nehmen, du bist weg. Und mir ist etwas bewusst geworden, wenn wir über Dank, Buß und Betttag reden oder Status bittet, feiert das, wie wem wir Buß tun, wenn das Wort Gottes nicht mehr der Maßstab ist. Du kannst ja nicht Buß tun. Wenn ich sage, ja, das ist ein bisschen altmodisch, du sollst nur eine Ehefrau haben, sollst nicht Ehe brechen. Das war vor 2000 Jahren. Ich kann ja nicht mehr Buß tun. Ich kann ja nicht Buß tun, wenn das Wort Gottes sagt, kümmert euch um die Schwachen in eurer Gesellschaft. Das wird mir immer mehr bewusst. Es ist ja eine Option. Wenn wir über einen Dank, Buß und Betttag reden und der Staat uns sieht, macht das aufgrund von Kriegen, betet für Einheit, tut Buß. Wie wollen wir Buß tun, wenn das Wort von Gott in unserer Interpretation liegt? Du kannst ja nicht mehr Buß tun. Weil ich bestimme ja, was das Wort von Gott ist. Also, es ist nett. Und ihr glaubt nicht, für was sie mich heute alles verteidigen. Darum warne ich meine Kinder und sage, hey, in unserer Gesellschaft, ich bin der Schlimmste. Weil ich glaube, es gibt einen Gott, der über mir ist und ich mein Leben ihm beuge. Und das lesen wir hier in diesem Kapitel 8. Und jetzt möchte ich sagen, ich habe gesehen, er hat Kultur eingeführt. Und zwar passiert etwas Spannendes. Und es heisst, im Kapitel 8, sie hat, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Kapitel 8 ist. Wie eine Frau, Mann, eine Frau. Es ist ein Ausdruck, die sind zusammen in einer Einheit. Wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Das ist da, wo die Wasserquelle ist reingegangen auf Jerusalem. Das war im Garten Gethsemane. Da, wo Jesus ist gestorben. Da ist das Wasser gefasst worden in die Stadt. Da sind sie hergekommen. Und dann hat sie gesehen, Esra, Schriftgelehrte, nimm das Buch vom Gesetz, bring es her und lese aus dem Gesetz vor. Und dann wird beschrieben, wie sie da sind, die Versammlung im Vers 2, Männer und Frauen, sie ist zu hören gewesen, und sie hat das Wort aufgemacht und das Wort Gottes anfangen lesen, diesen Menschen. Und dann lesen wir, wie passiert ist, es heißt im Vers 6, das ist von mir aus die einzige Stelle. Früher immer gefragt, wieso ich Christen die Hemd suchen, wenn du dich frisch für Jesus entscheidest, kennst du die Kultur nicht. Das ist nämlich die Stelle. Und Esra pries den Herrn, Vers 6, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen, 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 wobei sie ihre Hände emporhoben. Sie hat die Hemd suchen, sie hat, Gott, du bist unser Gott. Und sie verneigten sich und warfen sich vor den Herrn nieder mit dem Gesicht auf die Erde. Und sie haben das Wort Gottes erklärt. Und dann passiert, das ist der erste Tag, und dann passiert etwas Zweites im gleichen Kapitel. Und dann passiert im Vers 13, ruft er eben die Versammlung zusammen, in dem Kapitel 8, am zweiten Tag. Da sind die Familienoberhäupter, die Heiligen, haben sie die zusammengenommen und gesagt, was machen wir? Wir haben die Mauer gebaut, die Stadt steht rum. Ein Teil ist immer noch in Gefangenschaft. Und machen die Versammlung. Und sie haben um das Gesetz und das Wort vorgenommen und sagen, leck. Seit dem Josua ist das Lobhüttenfest nie mehr gefeiert worden. Wir müssen das Lobhüttenfest feiern. Und dann führen sie das Lobhüttenfest ein, das feiert man bis heute. Und sagen, das steht doch. Sie fanden im Gesetz geschrieben, dass das Lobhüttenfest gefeiert werden sollte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Josua und Nehemia, das sind hunderte von Jahren. Sie haben es mir jetzt nie mehr gemacht. Freunde, was bringt das Lobhüttenfest? Was bringt das? Seid ihr schon mal in Israel gewesen, wie das gefeiert wird? In Israel hat es in Blöcken ganz komisch.